Industrieunternehmen befindet sich am Anfang von einer Pensionierungswelle. Und ich sage immer, eine dienstalte Person, die das Unternehmen verlässt, die nimmt das Wissen mit. Und du kannst nie 100% dokumentieren, aber...
Ciao und herzlich willkommen zum Making Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefan, ich bin der Host von diesem Podcast und in dieser Folge habe ich den Luca Leitza bei mir zu Gast. Luca, herzlich willkommen. Wir werden heute über das Thema Wissensmanagement sprechen.
Also gerade die zwei Themen Wissensmanagement und Kultur sind, glaube ich, aktueller denn je.
Ich brauche nur kurz 30 Sekunden von deiner Zeit. Ich möchte dir zwei Sachen sagen. Als allererstes ein ganz grosses Dankeschön, dass du die Sendung hörst und immer wieder einschaltest. Zweitens, wenn dir gefällt, was wir machen, dann schliess dich bitte den 24% der Leute an, die den Podcast regelmässig hören. Und folge uns auf dieser App. Ich verspreche dir, alles daran zu setzen, dass die Sendung so spannend bleibt und wir spannende Gäste haben, die du dir wünschst.
Luca, ein, zwei Worte zu dir kurz.
Ja, gern. Ich, Luca Leitza, du hast gesagt, ich arbeite als Teamleiter in einer grossen Versicherungsgesellschaft und darf mich dort in der Verantwortung um Themen Change Management, Fachausbildung und eben Wissensmanagement kümmern.
Sehr gut. Und genau, das sind ganz spannende Themen, Change, Wissensmanagement, wo wir gerne in dieser Folge möchten tiefer darauf eingehen. Jetzt einfach mal schon für den Kontext. Meine Change kennen die meisten, okay. Wissensmanagement, was ist das eigentlich? Also was verstehen wir darunter?
Hey, das ist eine von den grossen Fragen. Wenn du bei ChatGPT einen Prompt absetzt oder gehst du googeln, da kommen ganz viele Definitionen und mir ist es eigentlich auch nicht wichtig, dass man von einer Definition redet, aber ich finde es gut, dass man schnell darüber redet, was man damit oder darunter versteht. Es ist so ein bisschen ein zusammenfassender Begriff. Wie gehst du mit Wissen um? Und Wissen ist in dem Sinn eine Akkumulation von Informationen. Das heisst, du hast, je mehr Komplexität du in deiner Organisation hast, umso mehr hast du irgendwo Wissen. Das ist idealerweise dokumentiert und idealerweise ist das zentral dokumentiert und es wird gewartet, also es wird aktualisiert, es wird gepflegt und so weiter. Genau, das vielleicht mal als Versuch von einer Definition, nicht vorgelesen, sondern so ein bisschen, wie ich es verstehe.
Also quasi so ein bisschen ist Knowledge Management, in also Knowledge Base oder vielleicht einfach zum englischen Begriff mal auch verwenden, ist nichts anderes als Wissensmanagement in dem Sinn.
Absolut, ja, korrekt.
Und wieso macht das Sinn, dass man so etwas überhaupt hat? Ich meine, in einer grösseren Organisation kann sich die ein oder andere wahrscheinlich vorstellen, was Motivationen können sie, um so etwas überhaupt einführen. Aber in kleineren, in KMUs, macht das Sinn? Oder was könnten Themen sein oder Gründe sein, wieso dass man so etwas überhaupt einführen
soll? Ich glaube, du hast relativ schnell, sobald, wir Menschen können ja, ohne dass wir uns gross kennen, können wir in Organisationen zusammenarbeiten, weil wir einfach die, wie man so gut auf Deutsch sagt, Spielregeln kennen und so die Rahmenbedingungen kennen und so weiter. Und doch hast du aber eine gewisse Anzahl Personen, die zusammen arbeiten, hast du informelles und formelles Wissen, wo ich sage jetzt mal, Zusammenarbeit besser macht, wenn es alle gleich machen. Also wenn du eben, du hast mich vorher gefragt, wie definierst du Wissensmanagement? Das ist für mich so eine Grundfrage, die man schnell mal bei vielen Themen sollte klären und stellen. Also mal einen Konsens herstellen. Aber jetzt gerade beim Schaffen, oder? Ich weiß auch nicht, arbeiten zwei Personen Teilzeit in einem Jobsharing, auch in einem KMU. Und dann ist es doch sinnvoll, dass man einen Prozess, und das Wort ist immer so gross, sagen wir einen Arbeitsablauf, dokumentiert und dass man den dann dort ableitet, dass beide Personen aufs gleiche Dokument schauen. Und nicht, dass du, Stefan, noch deinen Arbeitsablauf auf eine gewisse Art und Weise dokumentierst und ich auf eine andere. Das ist, glaube ich, auch für Kundinnen und Kunden letztendlich cool, wenn ich weiss, in dieser Firma, ob klein oder gross, bekomme ich diesen Service und zahlt eben dann auch auf die Qualität ein, dass du das Kundenerlebnis immer gleich kannst geben als Firma, als Organisation, egal wie gross das ist.
Also ich denke, du sprichst ganz ein wichtiges Thema an, sehr essentiell, und zwar die ganze Kundenerfahrung bzw. Customer Experience, um nochmal ein englisches Wort nehmen, Weil das ist etwas, oder? Also, wenn du es schon vorstellst, oder? Wenn wir ja in einer Organisation anrufen, nehmen wir jetzt als Beispiel, oder? Ich rufe jetzt in einer Versicherungsgesellschaft an, oder? Dann fühle ich mich natürlich abgeholt, wenn sie wissen, was ist oder wo ist mein letzter Touchpoint gewesen, wo ich mit ihnen in Kontakt gekommen bin. Oder? Dann könnte es natürlich basierend auf das entweder Rückschluss ziehen oder wissen, okay, vielleicht ist es ja nochmal die gleiche Frage oder vielleicht können sie ja Bezug nehmen darauf, hey, haben sie das gelöst oder ist das, oder? Ich glaube, also das ist sicherlich ein ganz grosser Mehrwert, den Unternehmungen können für sich nutzen, um eben die ganze Kundenbeziehung, sage ich jetzt mal, ein bisschen stärken. Oder?
Absolut, ich glaube, es geht eben um die richtigen Stichwörter, also Service Excellence, Customer Experience, das sind genau die richtigen Stichwörter in meinen Augen. Und ich glaube eben, es geht so weit, ob kleine oder grosse Firma, das ist wirklich von mir aus gesehen gleich, der Kunde oder die Kundin wird einfach abgeholt werden, die Bedürfnisse müssen gestillt werden. Wenn du eine Anfrage hast, willst du eine Antwort haben nach einem Telefonat oder nach einem E-Mail-Kontakt. Und damit du das immer auf die gleiche Art und Weise kannst erteilen, und eben, es ist egal, wer es gibt, unternehmensseitig, aber die Kunden, die wollen einfach zum Ziel kommen. Sei das eine Auskunft, eine Information, die sie brauchen, was es auch immer mag sein. Und damit du das halt kannst prestieren, brauchst du irgendwo einen Common Ground. Jetzt fange ich auch an mit englischen Wörtern. Ich greife auch gerne, manchmal sind es halt einfach griffiger. Du brauchst eben so wie die Basis. Oder? Und was ist die Basis? Es sind Prozesse und es sind dann eben auch, also was machst du mit Prozess? Du tust Abläufe dokumentieren. Was machst du mit Wissensmanagement? Du tust das Wissen dokumentieren. Also eigentlich, weißt du, nichts Rocket Science-mäßiges, aber essentiell, wie du selber auch gesagt hast.
Ja, und vor allem, ich glaube, eben, wenn wir wegkommen von, oder, dann kommt man ja auch ein bisschen weg von der Abhängigkeit von gewissen Personen, oder? Weil das Wissen ist irgendwo zentral abgeleitet, was aus unternehmerischer Sicht natürlich das Risiko tut minimieren, wenn die Person irgendwie ausfällt, wieso auch immer, oder nicht mehr da ist, oder was auch immer. Und das hat natürlich schon einen positiven Effekt, oder?
Exakt. Also auch wieder sehr ein wichtiges Stichwort, weil das trifft jetzt unsere Zeit, oder? Fachkräftemangel, auch aufgrund von Babyboomer, Überalterung von der Gesellschaft, viele Pensionierungen. Viele Unternehmen befinden sich am Anfang von einer Pensionierungswelle und ich sage immer, eine dienstalte Person, die das Unternehmen verlässt, die nimmt das Wissen mit. Und du kannst nie 100% dokumentieren, aber wenn du sehr viel Wissensabfluss hast innerhalb von kurzer Zeit und du hast dich nicht darum bemüht, das irgendwo festzuhalten, dann kannst du schon in eine Phase kommen, wo du nicht weißt, wie tue ich jetzt die ganz speziellen, komplexen Cases bearbeiten. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, den du nennst. Plus, was eben spannend wird, die ganzen Vertretungsgeschichten. Oder? Also gerade wir Zürcher sagen dir noch gerne, ja, wenn ich morgen um das Tram komme, so ein bisschen zum sagen, was passiert, dann wer macht die Stellvertretung, wer springt ein. Ich glaube, es erleichtert es auch und das macht uns auch ein bisschen mehr. Ich will nicht sagen austauschbar, aber es befreit ja auch, wenn du weißt, ich bin nicht der Einzige, der das Wissen hat, sondern du fängst wirklich an, Wissen zu teilen. Und ich glaube, das ist im Kontext vom digitalen Zeitalter ganz, ganz wichtig.
Also Stichwort Sharing is Caring, oder? Wie man so schon sagt, oder? Das ist effektiv so. Zum mit den englischen Wörtern weiterfahren.
Genau.
Mit den englischen Folgen irgendwann mal. Genau, aber ich glaube, es gibt ja gewisse Branchen, die ein bisschen prädestiniert sind für Wissensmanagement. Oder ich nehme jetzt IT-Branche. Oder die IT-Branche, ganz klar, Prozess strukturiert, plus minus ähnliche, in gleichen Abläufe. Oder? Dort ist es vielleicht eher anzutreffen, aber was ist so ein bisschen deine Erfahrung auch? Eben, du bist jetzt in einer grösseren Unternehmung mit verschiedensten Bereichen, verschiedensten Abteilungen, Schnittstellen. Ist das adaptierbar auf alle oder macht das überhaupt Sinn? Macht vielleicht gewisse Bereiche macht vielleicht gar keinen Sinn? Weil,
ja. Also ich glaube, ja, das ist ein organisationales Thema, wirklich unabhängig von der Grösse der Organisation. Also ich glaube, wir müssen über das Mass reden, was Sinn macht oder wie du auch sagst. Also ja, ich habe auch schon in kleinen Betrieben gearbeitet, in Startups und logisch, wenn du das Unternehmen aufbaust, ist das nicht deine grösste Sorge, aber schnell zeigt sich dann, wenn Also ich mache ein Beispiel. Du gründest ein Startup und du fängst an Sales-Betrieb. Nach 6 Monaten stellst du etwa 2 ein. Schon dort fängt es an. Wie treten wir gleich auf? Wie verkaufen wir das gleiche Produkt? Wie bleiben wir beim gleichen Leistungsversprechen? Du musst ja, auch wenn es so ein Word-Dokument ist, wo du reinschreibst, was die USPs und die Geschichten sind, du brauchst ja irgendeinen Verbindungspunkt an Informationen, damit Person A und Person B das Gleiche raustreibt. Und darum, oder, das Mass ist dann dort entscheidend. Ist mir schon klar, ich erwarte jetzt in einem KMU nicht eine SharePoint-Umgebung, wo wie eine Plattform gewartet wird, mit x verschiedenen Seiten und Bereichen. Aber du musst es irgendwo eben mindestens und am besten digital, von überall zugänglich, musst du das abspeichern. Und darum, ja, unabhängig von der Organisation und von der Branche, glaube ich, braucht es das.
Ich finde das mega wichtig, was du jetzt ansprichst, weil viele Leute stellen sich wahrscheinlich vor, ja, Wissensmanagement, das ist irgendwie ein Tool, wo ich keine Ahnung, wie viel Geld muss zahlen, mir im Monat so und so viel kostet und ich muss das irgendwie füttern und mega viel Zeit investieren. Auf den Aspekt würde ich auch noch gerne sprechen kommen, was so ein bisschen deine Erfahrung ist diesbezüglich. Aber es zeigt eigentlich, oder, du kannst auch eine Teamstruktur aufbauen. Wir nehmen jetzt Microsoft Ökosystem oder Suite und sagen, gut, auf Microsoft Teams habe ich meine Ablagen und auch das ist ja Wissensmanagement eben in Form von Präsentationen in einem Startup oder ganz einfach nicht irgendwie eben ein Tool anfangen einführen, zwingend für das, sondern es kann nur schon mal ganz rudimentär so das Ganze aufgebaut werden, dass jeder Zugriff hat darauf, dass jeder über die gleiche Präsentation, Unternehmenspräsentation verwendet zum Beispiel, oder?
Okay.
Also das sogenannte CICD, oder? Dass das eigentlich einheitlich ist. Und erst später kann man sich dann Gedanken machen, brauche ich überhaupt einen SharePoint, wo ich ja das Ganze so aufbauen kann, dass das Wissen dort drin ist. Weil es geht ja dann nachher noch ein bisschen weiter, oder? Man kann dann anfangen, Stichwort künstliche Intelligenz, oder? Kann man dann nachher auch dort, dann kann man mit diesen Tools anreichern und dann so eigentlich durch eine Fragestellung dann nachher den richtigen Output generieren, weil ich ja die Maschine, Anführungszeichen Maschine, SharePoint, mit den Informationen gefüttert habe, wo notwendig sind. Ne?
Absolut, ich würde gerne ein paar Sachen dazu sagen. Hast du ein paar ganz interessante Punkte aufgebracht. Also das Erste ist, ich habe schon mit Google Drive in kleineren Unternehmen geschafft als zentrale Ablageplattform oder als Cloud-Speicher, wie das jetzt nennen. Ich habe schon mit Dropbox geschafft, du hast es genannt. Ich glaube, es gibt verschiedene Skalierungsmodelle, auch preislich natürlich. Und es ist ja immer abhängig, was hast du für Daten? Wie streng werden die kategorisiert im Daten- oder nach Datenschutzgesetz? Also dürfen die irgendwo liegen oder brauchst du einen Datenspeicherort in der Schweiz? Und so. Da gibt es ganz viele schon auch Sachen zu berücksichtigen. Aber ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt gerade ein heikles Business nehmen, man startet Startup, dann kannst du mit G-Drive kommst du sehr weit mit sehr geringen Kosten. Oder? Also ja, genau, es ist nicht irgendein Monster, über das wir da reden, sondern es steckt vor allem sehr viel konzeptionelle Denkarbeit dahinter. Also wie will ich das Wissen organisieren? Ich glaube, das ist viel zentraler. Und Tools, die kommen nachher. Also zuerst mal müssen wir uns über das Ziel einig werden und dann tust du eben Definitionen machen, die für dich betriebsintern maßgebend sind. Also brauchen wir auch Periodizitäten, wo wir quasi all Jahr oder all 2 Jahre das Wissen einfach von uns aus überprüfen, ob das noch aktuell ist. Die Geschichte musst du dir überlegen. Und das andere, was du sagst, dass dort wird es dann eben richtig interessant in der heutigen Zeit, oder? KI, Stichwort. Wenn du natürlich dann in einem Ökosystem bist, à la Microsoft, und du hast dein ganzes Wissen dokumentiert auf SharePoint, dann hast du plötzlich ein neues Feature, das heisst Copilot. Dann kannst du relativ mit geringem Aufwand kannst du anfangen, austesten, experimentieren, kann ich einen eigenen Bot, einen eigenen Wissensassistent aufbauen, basierend auf das, was ich auf SharePoint dokumentiert habe. Dann wird es richtig cool. Und das haben wir auch schon gemacht. Wir sind innerhalb von einem Quartal sind wir ready gewesen für einen Pilot mit einem Wissensassistent auf Copilot-Basis. Und dort wird es dann eben spannend in Zeiten von Fachkräftemangel, von Pensionierungswellen, von wissensarbeitenden Menschen, die immer schneller müssen, fit sein müssen, die also schnell müssen, ein Onboarding können durchlaufen können, schnell müssen können, ihr Wissen adaptieren und dort quasi agil bleiben in ihrer Arbeitsweise. Und dann bist du genau dort, wovon jetzt ganz viele Leute darüber reden. Nur, 3 Schritte zurück, was brauchen wir für das? Wir brauchen die Basis. Und die Basis ist das Wissensmanagement jeglichen Organisationen. Da sind wir wieder am Anfang.
Und gerade da möchte ich jetzt einhaken, was ist aus deiner Sicht, wenn wir jetzt da Tipps möchte mit auf den Weg geben, vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus, mit dem geringsten Aufwand, der grössten Effort, wie könnt KMUs mit einer so einer Thematik oder wie können sie das Wissensmanagement aufbauen? Ganz einfach.
Mit einem klaren Commitment und viel Disziplin. Das heisst, man einigt sich auf die zentrale Ablage und man fängt an, Wissen von mir aus kollaborativ aufzubauen, aber nicht, dass jeder sein eigenes irgendetwas pflegt. Also wir haben immer noch viel die guten alten Notizblöcke auf den Tischen. Die bleiben auf den Tischen, dort wirst du nie KI draufbringen. Und es braucht einfach die Disziplin und das Commitment, dass wir miteinander an einer Ablage arbeiten. Und dort gibt es Regeln, die einzuhalten sind. Es ist aber vor allem auch die Nutzung, die man dann miteinander abmacht. Wir beziehen unser Wissen von dort. Wenn Wissen fehlt, dann ergänzen wir es dort, wo es allen zugänglich ist. Und nicht quasi ein KMU mit 10 Personen, jeder macht sein eigenes Handbuch irgendwo handgerissen. Das ist eine absolute Vergütung von Ressourcen am Ende des Tages, oder? Vor allem, wenn sie dann die gleichen Funktionen inne haben im Unternehmen. Es ist total schade, dass sich so viele Leute darum bemühen, das Wissen zu dokumentieren, statt dort zusammenzugehen und das im Miteinander zu machen. Es hat ganz eine andere Kraft und ganz ein anderes Potenzial.
Also das heisst, du wirst grundsätzlich vorschlagen, schon natürlich jeder individuell macht seine Dokumentation, aber am Schluss wird sie zentral abgeleitet. Das heisst, und jetzt kommt wieder das Beispiel mit der Copilot beziehungsweise mit der ganzen Microsoft Suite. Also ist unbezahlte Werbung für Microsoft. Wenn jemand von Microsoft natürlich da zulässt, oder? Sehr gerne für Kooperationen offen. Nein, das ist ja grundsätzlich genau ja das, wo jetzt mit dem Microsoft, also es ist nicht nur Microsoft, es gibt ja auch noch andere, einen grossen Gebrauch kannst machen, dass du sagst, okay, du greifst eigentlich auf die Dokumente zu, wo ich dort drauf abgeleitet habe und genau so komme ich dann nachher zu dem Wissensvermittlung, sage ich jetzt einmal, oder? Wo genau erwünscht ist, oder? Gemäss Microsoft ist ja auch, und dazu noch schnell der Datenschutz, und ist nicht, dass ich jetzt da der Datenschutzbeauftragter oder Datenschutzexperte bin, aber gemäss Microsoft verlässt ja die ganze Copilot-Thematik ja der sogenannte Tenant von der Microsoft nicht. Das heisst, alles, was in der Unternehmung ist, im Tenant von der Microsoft, bleibt dort drin.
Ja, genau. Das ist ein Mandant in sich geschlossen, oder wenn du so willst. Die Daten gehen nicht irgendwo raus. Ja, absolut. Und ja, das ist wirklich so. Man hat heute, fast schon versucht zu sagen, fast ein bisschen Plug-and-Play-Möglichkeiten, weil sich die Microsoft ja die Gedanken gemacht hat und sozusagen wie aufgrund von der eigenen Erfahrung dann die Tools anfangen zu verbinden und so weiter. Und du hast heute immer mehr Lösungen mit anderen Preismodellen, die dir das ermöglichen, oder? Ich finde deine Aussage ganz, ganz wichtig, vor allem im KMU-Kontext. Du kannst das auch relativ lang handgelismet machen, wenn du, wie ich vorher gesagt habe, die nötige Disziplin hast und einfach das gemeinsame Commitment, ja, wir arbeiten zusammen an dem. Was du noch gesagt hast, möchte ich noch schnell aufnehmen, das finde ich ganz wichtig. Natürlich hast du immer wieder andere individuelle Bedürfnisse und ich sage jetzt, du hast wie so eine Standard-Dokumentation für Wissen. Und dann brauche ich vielleicht noch irgendeinen Screenshot oder eine Zusatzinformation, damit ich meine Arbeit ausführen kann. Und ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Ich sage einfach, du hast so eine kritische Masse an Informationen, die du sollst dokumentieren. Und über das hinaus hast du die Individualität. Also weißt, solange wir den Service noch von Mensch zu Mensch überbringen, hast du immer einen persönlichen Touch drin. Und mein Gott, das soll es unbedingt auch geben. Das zeichnet uns Menschen auch aus. Aber wenn wir wirklich sagen, unsere Kernelemente sollen alle gleich interpretieren, verstehen, leben, umsetzen, dann müssen wir uns halt als Unternehmen darum sorgen, dass wir das zentral irgendwo abspeichern.
Absolut. Und ich glaube, da müssen wir auch oder nicht päpstlicher sein als der Papst.
Exakt.
80-20 Pareto-Prinzip, ganz klar. Oder man redet von 80% ist der Standard in dem Sinn. Und 20% ist immer wieder Individualität. Und
richtig.
Ich darf sagen, das muss es auch geben. Oder? Ich möchte gerne auf das Thema Change eingehen, weil jetzt gehen wir mal davon aus, ich möchte das jetzt einführen. Oder jetzt wissen wir, okay, eigentlich muss ich nicht Rocket Science irgendwie keine Ahnung was kaufen oder einkaufen oder so, sondern ich habe ein Dokument, ich muss das irgendwie zentral ablegen. Wenn ich im ganzen Microsoft-Ökosystem bin, dann kann ich das mit Copilot entsprechend, kann ich von dem schon Gebrauch machen. Das ist mal der eine Aspekt. Aber jetzt kommst oder? Und vor allem in grösseren KMUs kann man ja mit dem Chef reden, oder? Der Chef ist etwas, hey, Jungs, nicht so schlimm in dem Sinn, oder? Keine Angst, mit euch passiert nichts. In einem grossen Unternehmen kann ich mir vorstellen, dass gewisse Leute eine gewisse Skepsis haben, oder? Und du bist schon im Change. Mhm. Wie geht man damit um, beziehungsweise wie sind wir damit umgegangen? Oder wie gehen wir nach wie vor damit um? Oder?
Mhm. Es ist eine Reise, um nicht das Wort Prozess zu brauchen. Es braucht Zeit, definitiv. Das ist ein Wandel in der Arbeitskultur, wenn du so willst. Oder? Und tatsächlich haben wir vor 3,5 Jahren eine zentrale Prozessführung eingeführt. Und eine zentrale Prozessführung erfordert eben auch ein zentrales Wissensmanagement. Jetzt kommst du aber aus einer Historie raus, wo verschiedene Einheiten das Wissen für sich dokumentiert hat, auf individueller Basis und so weiter und so fort. Das ist eine Mission von mir persönlich, um dort weiterzukommen. Das heisst, wöchentlich mache ich mich stark fürs Thema. Und gell, im Change sagst du, das Why erklären ist ganz, ganz wichtig. Also die Awareness schaffen ist einer der ersten Schritte im Change. Für die individuelle Veränderungsnotwendigkeit braucht es eben entweder einen Leidensdruck oder irgendeinen Pain, dass die Person selber wie sagt, was habe ich davon, wenn ich das mache?
Sense of Urgency auch, oder?
Genau. Voilà. Genau, und dort bist du jetzt eben eigentlich beim Thema vom Wissensmanagement, was noch schwierig ist. Weil, bin ich schneller, um die Leistung an Kunden, Kundin zu erbringen, ob ich zentral die Information habe oder auf meinem Desktop? Nein, ich bin nicht schneller. Also ist eben, die Veränderungsnotwendigkeit ist eigentlich ein organisationales Ziel, wo du den Leuten musst können mitgeben und dann jetzt mit KI und den Möglichkeiten, die man nutzen will, wenn man es richtig macht, wenn man die Basis hat, dann kannst du ihnen das noch vielleicht das Why mitgeben. Aber darum, glaube ich, ist das letztendlich dann auch eine kulturelle Frage. Weißt du, wie fest hast du auch das Wir-Gefühl und irgendwie das Kollaborative drin und das Miteinander, Gemeinsame? Oder ist es eben wie so, hey, ja, ich bin ein Einzelkämpfer, ich kann ja, weißt du, ich erledige meine Aufgaben pro Tag, ich mache meinen Job, ist doch gleich. Das spielt sehr stark dort rein, gell? Und vielleicht noch schon zum Stichwort Change, es gibt ja ganz viele magische Dreiecke. Eines von der Organisationslehre ist und von der Organisationsentwicklung ist das, wo du Strategie, Struktur und Kultur hast. Und das ist einfach schon immer wieder faszinierend, oder? Als Wissensmanagement, wir können Strategie machen, wir können Struktur definieren, wir können das auch verändern und das Gefühl, ab per Knopfdruck ist es da. Kultur ist das, was dann Zeit braucht. Darum habe ich vorher die Reise ins Spiel gebracht. Es braucht Zeit, bis das Verständnis da ist.
Absolut. Und wenn ich da jetzt gerade einen Kalender spreche, den ich erst gerade letztens gesehen habe, bezüglich Kultur, was ich gesehen habe auf den sozialen Medien. Und zwar, es gibt Leute, die gehen wegen dem Geld, aber die können wieder kommen wegen der Kultur. Aber die Leute, die gehen wegen der Kultur, die kommen nicht mehr wegen dem Geld. Also das ist eigentlich, habe ich einen ganz spannenden und schönen Satz eigentlich gefunden, weil das zeigt eigentlich, wie Kultur in der Organisation, in der Unternehmung eigentlich essentiell ist. Es ist essentiell. Und aus meiner Erfahrung ist der Treiber natürlich schon in der höheren Hierarchiekette, sage ich jetzt mal, anzustossen. Also wenn der Chef, die Geschäftsleitung oder wie auch immer das nicht vorlebt, dann ist es schwierig. Also es gibt schon auch Bottom-up-Ansätze. Das gibt es schon. Aber in den meisten Fällen musst du schon, das ist ein Top-Down-Thema, oder? Weil du musst es vorleben und das nachher abbrechen.
Absolut, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, es ist noch spannend, oder? Zur Kultur gibt es ja auch ganz viele Abhandlungen und Literatur und so weiter. Und ein sehr oft zitierter Autor, wenn es um Organisationsentwicklung geht im Bereich der Kultur, ist der Edgar Schein. Edgar Schein sagt beispielsweise, dass quasi Kultur ist etwas vom Wichtigsten, aber es ist praktisch nicht veränderbar. Und das ist dann schon noch spannend, oder? Wenn man quasi wie Kultur als Projekt anschaut oder KPIs hat zum Kulturmessen und so Geschichten, dann finde ich es immer schwierig, weil dann fängt es schon mal schlecht an. Also wenn du jetzt sagst, wir machen jetzt Kulturarbeit, wie messen wir dann die Veränderung? Hey, das ist nicht, ich sage jetzt, eine Telefonie, wo du SLAs kannst installieren und die kannst messen. Das geht.
Wie messen wir sie?
Ich habe kein Rezept, tatsächlich nicht. Ich bin aber auch ganz klar der Ansicht, Kultur kannst du mehr bewegen über, auch wieder Neudeutsch, Culture Hacks. Also schaff Irritation im System und tun so versuchen, durch einen Impuls, den du gibst, eine Veränderung anzustossen. Für mich ist das ganz klar das bessere Rezept, als das Gefühl haben, am liebsten mag ich Kultur managen. Geht nicht. Du kannst Kultur nicht managen. Weil Management an sich hat so viele Eigenschaften, das machst du mit der Kultur nicht. Du musst auch nicht proaktiv Kultur entwickeln. Die entwickelt sich schon. Also, du mal zähle ein Hammerbeispiel. Big Brother, kennen wir alle. Es gibt auch Studien, die sagen, früher schon, oder? Alle sagen, sie schauen es nicht, aber alle schauen es. Aber schämen sich zuzugeben, dass so Trash-TV schauen. Auf jeden Fall, Big Brother, nimm 12 Personen, 10 Personen, du sie in ein Haus rein, was passiert? Also weißt du, es gibt ja viele so soziale Experimente. Es entsteht etwas, es entstehen Hierarchien, die unausgesprochen sind, es entstehen Subgruppen und so weiter. Das Gleiche gilt für Kultur. Wenn wir täglich zusammenarbeiten und es reiben sich unsere Wertesysteme aneinander, entstehen dort Konflikte oder es entstehen Normen. Und was sind Normen? Ungeschriebene Gesetze, gleich Kultur. Also Kultur entsteht, ob du willst oder nicht. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und ja, ich bin 100% bei dir, Stefano, egal ob die oder grosse Firma, wenn du natürlich einen Chef hast, der das vorlebt, dann ist das mächtiger als jedes Leitbild und alle schönen Parolen, die du kannst irgendwo an die Wand pflastern, was wir nicht alles möchten sein. Ich glaube wirklich, du bräuchtest nicht mal ein Kulturleitbild, wenn du einfach vorleben, meiner Meinung nach. Ist natürlich schwierig im Kontext in so einer grossen Organisation, aber ja. Du hast schon recht, das Vorleben ist so und so.
Ja, und ich weiss auch nicht, ob es irgendwann dann mal ein bisschen ins Leadership reinfließt, oder? Weil eigentlich ist ja Kultur Leader, also ja, heute Digital Leadership oder halt allgemein Leadership-Thematik, oder? Das ist ja eigentlich genau das, oder? Also das Vorleben, das Vormachen, das Aufzeigen, und die Leute empowern, die Leute mitnehmen, oder? Nicht einfach top-down entscheiden und so ist es, ob er will oder nicht, sondern halt, ja, proaktiv und schauen. Und ich weiss nicht, amigs bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil oder viele Leute haben das Gefühl, dass wenn man es eben zu fest macht, dass man dann die Leute tätscheln und so, weisst du, wiegeln und so. Aber ich bin der Meinung, eben auf einer anderen Ebene macht das eben schon etwas anderes mit dem Menschen und mit der Person, oder? Dass eine gewisse Bindung findet statt.
Also definitiv. Ich glaube, wenn man es differenzieren will, gibt es viele Arten von Kultur oder viele Kulturen. Oder das, was du angesprochen hast mit Leadership, ist die Führungskultur. Also wie wollen wir sein mit unserer Führungscrew? Aber du hast auch, ich bin ja noch eben, Stichwort Wissensmanagement oder Ausbildung, du hast auch eine Lernkultur. Ich lese viel. Fehler zulassen, Fehler sind eine Chance zum Lernen. Ja, das ist im Fall auch nichts, was du auf Knopfdruck kannst installieren. Wenn du als wissensarbeitende Organisation unterwegs bist, hast du per se Kultur, dass es jeder besser weiß als der andere. Ein bisschen salopp und überspitzt ausgedrückt. Aber das ist nicht so einfach zu sagen, ja, kannst du im Fall Fehler zugeben. Nein, du gibst dir keine Blöße, wenn du sagst, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist ganz tief verankert, zum Teil in den Leuten innen. Und das sind jetzt sehr neue, moderne Ansätze, die kommen, oder? Ich begrüße die sehr. Aber man muss genau wie du sagst aufpassen, dass man da nicht etwas mit dir vermischt. Auch das ganze Achtsamkeitsthema, das so präsent ist jetzt oder mittlerweile. Ich habe eine Weiterbildung gehabt, dann hat dort der Referent gesagt, machst du ein EMBA in Amerika und dann gehst du, ich weiß nicht, bis Stanford oder so. Und ein Drittel von der Zeit haben die meditiert, weil die Achtsamkeit so wichtig ist. Ja, genau. Man darf Achtsamkeit nicht immer mit Bäumen umarmen, gleichstellen. Das ist es überhaupt nicht. Achtsamkeit ist auch so etwas Grosses, Mächtiges, aber man muss es in den richtigen Kontext bringen und richtig erklären, genau wie du sagst. Nicht, dass man das Gefühl hat, Kultur heisst, wir sind alle nur lieb miteinander. Oder weißt du, Feedback-Kultur, auch sehr beliebt heutzutage. Oder? Das heisst einfach nicht, dass ich dir nur sage, Stefan, ich finde dich lässig und du hast ein schönes Hemd an. Nein, Feedback-Kultur ist eben auch dir etwas wertschätzen können, sagen im konstruktiven Sinn. Hey, ich wünschte mir, dass wir so und so zusammenarbeiten können. Aber genau das eben, das Simplifizieren von so Themen, das führt dazu, dass du die Nuancen und Details verlierst. Und dann hast du irgendwie das Gefühl, ja, ich habe ein Buch gelesen, ich sage dir jetzt schon, wie das läuft. Das sind Themen, da hast du Jahre, bis du irgendwie mal eine Ahnung hast, was du erzählst, oder? Und ja, ich stelle schon fest, ich kenne viele in meinem Umfeld, die seit Jahren unterwegs sind mit denen. Dort sind die Austausch ganz auf einer anderen Ebene, als wenn du jetzt irgendwie mal ein Buch gelesen hast von so einem Guru und dann das Gefühl hast, ich erzähle den Leuten, wie die Welt funktioniert. So einfach ist es dann schon.
Ja, und ich glaube, oder also ich meine, du kannst nur so viel dir Wissen aneignen und Podcasts hören und Zeug und Sachen. Ich meine, das, was am Schluss Weizen vom Spreu trennen ist, ob du in die Umsetzung kommst. Du musst in die Umsetzung kommen. Tun. Okay. Also ist genau das. Und das Thema, was du vorhin gesagt hast, bezüglich Feedback, bezüglich auch konstruktives Feedback, ich denke, das ist eben etwas, was ganz, ganz schwierig auch ist, weil man es ja, also wer von uns hat es schon gelernt? Ich habe es nicht gelernt, oder? Konstruktives Feedback geben, oder? Ich habe dann das mit der Zeit, habe ich das dürfen lernen, ob es Bücher sind und praktische Erfahrungen dürfen machen. Und so kommst du halt eigentlich, dann probierst du plötzlich das, wo du gelesen hast. Aha, ja, das funktioniert. Oder? Und so tust du dich eigentlich so weiterentwickeln. Das ist schon, ja.
Unbedingt. Das ist eben, wenn du so eine Lernkultur hast, dass du dir keine Blödsinn gibst, wenn du sagst, ich weiss es nicht. Oder im Englischen heisst es irgendwie die drei Wörter, die drei magischen Wörter, I don't know. Und das ist wirklich so, dass es passiert doch nichts und du bist weder schlechter noch besser, wenn du das ausgesprochen hast. Du bist einfach ehrlicher und du hast eine offene Haltung zum Dazulernen. Weil ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo du dir eingestehst als Mensch, dass du nicht allwissend bist und dass du auch nicht perfekt bist, also du bist ja unvollkommen, dann wird es auch richtig spannend und ich glaube, das gefällt mir an der modernen Art von Unternehmertum auch, wo viel propagiert wird. Das ist der schöne Teil. Anders, als wir vorher gesagt haben, dass man nicht alles zu einfach entgegennehmen oder verstehen. Und im Fall das, was du gesagt hast, ist einer von meinen Lieblingssprüchen, die PS auf die Straße bringen. Also ich sage immer, 1000 PS in der Garage nützt dir im Fall nichts. Das ist dann schon auch das, was auch da, gell, eine kleine oder grosse Organisation, hey, letztendlich musst du einen Output haben, du musst etwas, eine Wirkung haben, du musst eine Wirkung erzielen. Und sonst, ja, sonst bist du ein bisschen im akademischen Rahmen, weißt du, quasi philosophisch sehr viel Gescheites rauslässt. Aber hey, was ist denn der Mehrwert in meiner täglichen Berufserfahrung? Ja, ja, wichtiger Punkt
von dir. Aber halt einfach, man kommt nicht in die Umsetzung, wir Menschen, weil wir halt uns vielleicht, also vielleicht haben wir Angst vor Meinung von anderen. Wir haben Angst zu scheitern, oder? Fehler zu machen. Aber eben, andererseits ist ja das auch der positive Aspekt aus diesen Fehlern, dass du ja daraus kannst lernen und ja, dich optimieren, oder? Also ich glaube, ja, natürlich muss man es immer im Kontext setzen und es ist einfacher gesagt als gemacht, oder? Mhm. Völlig klar. Aber auch ich mit dem Podcast, oder? Ich habe einfach gesagt, du weißt was, jetzt startest du einfach, oder? Und nein, habe ich gut gestartet? Habe ich perfekt gestartet? Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht perfekt gestartet. Also ich bin weit vom Perfekt. Aber es geht mir eigentlich nicht mal zwingend um den Perfektionismus, sondern wichtig ist, dass man aus dieser Erfolg oder irgendeiner anderen Erfolg irgendein Output kann rausnehmen kann. Wenn wir das haben, haben wir das Ziel erreicht. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, ja. Luca, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang darüber reden. Ich möchte das eigentlich, auch wenn es mein letztes Wort war, aber das als Abschluss, ne? Ich möchte aber dir das letzte Wort geben. Und zwar, möchtest du irgendetwas mit auf den Weg geben? Muss nicht zwingend Wissensmanagement sein oder Change, allgemein.
Mhm. Ich denke, der Weg, wo jetzt unser Gespräch eingeschlagen hat, zeigt die Komplexität und Zusammenhang von all diesen Themen und Disziplinen, die heute, glaube ich, den Job sehr, sehr spannend machen, aber eben gleichzeitig auch sehr komplex machen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das Wichtigste ist das, was du gesagt hast, man muss in die Umsetzung gehen. Also gerade auch als KMU darf man sich nicht abschrecken lassen von all diesen grossen Wörtern und zum Teil ein bisschen dem aufblasenen Bild, wo man hinter so einer Wortwolke sieht, sondern einfach mal starten, wie du gesagt hast. Ich würde trotzdem allen raten, also gerade die zwei Themen Wissensmanagement und Kultur, sind, glaube ich, aktueller denn je in der digitalisierten Welt, aber auch in der abhängigen Welt, wo wir uns im Business bewegen. Und ich würde einfach allen empfehlen, wenn das noch nicht so bekannt ist, es gibt so viel gutes Material, man fängt irgendwo mal an, das Buch lesen und dann kommt man vom einen zum anderen und irgendwann reicht es an den Ärmel. Super spannende Themen, wo wir Menschen auch noch lange einen Job werden haben und nicht so schnell abgelöst werden von einer KI. Das ist dort auch noch gut zu erwähnen.
Ja, sehr wichtig, ja. Luca, wie können dich die Leute kontaktieren? Wie bist du auffindbar?
Hey, am liebsten per LinkedIn. Ich bin auf LinkedIn, Luca Leitze. Ich habe das Glück, ich kann zwar den Nachnamen nicht buchstabieren, aber es gibt mir Ziel. Ja, sehr gerne Kontaktanfragen. Ich bin sehr interessiert an Austausch, an Kontakt, Kinderüberzeugungen, den Wissen teilen. Und miteinander ist man immer klüger als allein. Also ich freue mich auf jegliche Kontaktanfragen.
Super. Merci für deine Zeit nochmal und wünsche einen ganz schönen Tag.
Danke dir ebenso, Stefano.
Merci.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.